Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute begrüße ich auch besonders herzlich die Menschen, die einige 100 Kilometer angereist sind, um das heutige Thema und den heutigen Referenten live zu erleben, nämlich das Thema Vertrauen statt Angst, Glauben an der Seite Jesu mit Eugen Drewermann. Manche meinen, das müsste als Ansage genügen. Hier könnte ich Schluss machen. Aber ich bitte Sie doch um 10 Minuten Geduld zur Hinführung und Einordnung des Themas, auch auf die Gefahr hin, dass dann wieder jemand beim Video anonym den Kommentar abgibt, man könne auf den überaus überflüssigen und äußerst langweiligen Vorredner verzichten. So eine Frau und ein Mann, ein großartiger Vortrag, aber diese 8-minütige Vorrede von diesem Menschen war unerträglich. Damit raubt er dem Wesentlichen Zeit. Ich kann Sie beruhigen, durch meine Vorrede geht dem Referenten keine Sekunde Redezeit verloren. Und wenn Sie diese Vorrede im Video langweilig und unerträglich finden, dann überspringen Sie sie doch einfach. Warum das Thema Vertrauen statt Angst? Dieses Thema ist zum einen die Weiterführung und Vertiefung des letztjährigen Vortrages zu diesem Buch Wendepunkte, was eigentlich besagt das Christentum. Von diesem letztjährigen Vortrag gibt es ein Video auf unserem YouTube-Kanal, das können Sie jederzeit anschauen. Das haben bis heute schon über 22.300 Menschen getan. Zum anderen ist das Thema Vertrauen statt Angst, Glauben an der Seite Jesu, das existenziell zentrale Thema in den über 80 Büchern, die Eugen Drewermann im Verlauf seines Lebens geschrieben hat. Vertrauen statt Angst ist das Herzstück seines Lebenswerkes. Denn er ist überzeugt, ich zitiere, dass ein Mensch beim besten Willen nicht leben kann, wenn die Quellen seines Lebens sich mit tödlicher Angst vergiften. Vielmehr zappeln die Menschen im Netz der Angst gleich einem Tier, das sich in einer Schlinge verfangen hat und nun mit den verzweifelten Zuckungen eines Erstickenden die tödliche Drahtschlaufe nur immer enger um seinen Hals zusammenzieht. Gegen diese tödliche Daseinsangst helfen nicht Gesetze und Moral, sondern nur Vertrauen in die unbedingte Güte eines liebenden Gottes, sagt Eugen Drewermann. Und er scheut sich auch nicht klar zu sagen, dass die katholische Kirche jahrhundertelang vor allem die Angst geschürt und vergrößert hat. Eugen Drewermann wird heuer 77. Er wird als vieles bezeichnet, etwa als Kirchenkritiker, als Kirchenrebell, als Prophet, als umstrittene Figur, als einer der erfolgreichsten theologischen Autoren. Doch in meinen Augen ist Eugen Drewermann in erster Linie und vor allem ein feinfühliger und empathischer Seelsorger und Psychotherapeut. Als solcher will er leidenden, gequälten, verzweifelten, verängstigten Menschen in ihrer seelischen Not helfen, in ihrer Entfremdung von sich selbst. Von seinen therapeutischen Gesprächen kennt er allerdings das furchtbare Paradox bei der Heilung religiös geschädigter Menschen. Sie wünschen zwar ihre Heilung, aber unbewusst fürchten sie die langsam reifende Gesundung. Sie lieben, was sie zerstört, und sie hassen, was sie gesund machen könnte. Dieser Wahnsinn der Normalität zeigt sich dem Therapeuten darin, ich zitiere, dass wir uns am heftigsten gegen diejenigen Einsichten sträuben, die wir am meisten benötigen würden, um mit uns selbst in Einklang zu kommen. Dass wir uns am wütendsten gegen diejenigen Gefühle zu schützen suchen, nach denen wir uns insgeheim am meisten sehnen. Und dass wir mit der heftigsten Abneigung am Tage gegen diejenigen Formen des Glücks protestieren, nach denen wir in unseren Träumen des Nachts das größte Verlangen haben. Mit dem heutigen Vortrag am 4.4.2017, Vertrauen statt Angst, Glauben an der Seite Jesu, sind für mich zwei wichtige Daten im Leben und Werk von Eugen Drewermann verbunden. Schon vor 40 Jahren, also 1977, hat der junge, damals erst habilitierte Eugen Drewermann seinen Lesern des dreibändigen Werkes Strukturen des Bösen ein Versprechen gegeben, nämlich in Bildern und Szenen des Neuen Testamentes zu beschreiben, in welcher Weise die unheimliche Eingeschlossenheit und Verschlossenheit des menschlichen Daseins im Ghetto der Angst sich aufbrechen lässt zu einer Freiheit und Offenheit aller Formen und Äußerungen des Lebens. Und dann vor 30 Jahren, also 1987, ist dieses Buch erschienen, der erste Teil der tiefen psychologischen Interpretation des Markus-Evangeliums mit dem Titel Bilder von Erlösung. Das war damals, die Jungen können sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, eine revolutionäre Erneuerung im Zugang und im Verständnis biblischer Texte. Diese revolutionäre Erneuerung der Exegese, die war sorgfältig vorbereitet. Als wissenschaftliche Fundierung des tiefen psychologischen Zugangs zur Bibel war in den frühen 80er Jahren das dreibändige Werk Psychoanalyse und Moraltheologie erschienen. Im ersten Band ging es damals auch schon um das Thema Angst und um das Thema Schuld. Und 1985 und 1986 erschienen zwei Bände mit dem Titel Tiefenpsychologie und Exegese, in denen es um das tiefenpsychologische Verständnis von Traum, Mythos, Märchen, Sage, Legende, Gleichnis, Wunder, Vision geht. Dem ersten Band des Markus-Evangeliums folgte der zweite und dann im Verlauf der Jahre auch jeweils in zwei Bänden die tiefenpsychologische Interpretation der anderen drei Evangelien. Was Eugen Drewermann in diesen dicken Büchern auf vielen Tausenden von Seiten mit aller Kraft seiner Genialität präzise erklärt und begründet, das ist ganz einfach gesagt Folgendes. Es geht in den Evangelien nicht um ein historisch objektives Geschehen, sondern um ein inneres Geschehen. Nicht das äußerlich historisch Objektive ist interessant, zumal das meiste, was in den Evangelien steht, historisch ja recht fragwürdig ist, sondern bedeutsam ist das psychische, das zeitlose innere Geschehen, um das es in den biblischen Geschichten geht. In einem Interview sagte Eugen Drewermann kürzlich, die Erzählungen des Neuen Testamentes als historisch im Sinn von harten Fakten auszulegen, das treibt Zwölfjährige in den Atheismus. Es komme deshalb darauf an, mit dem Herzen zu sehen, nicht mit den Augen. Man müsse die Evangelien lesen wie Literatur, wie Traumpoesie. Dieser Zugang zu den biblischen Erzählungen hat eine entscheidende Voraussetzung, schreibt Eugen Drewermann, nämlich nur was man selber als Erlösung im eigenen Leben erfahren hat, wird helfen können zu verstehen, was auch in den Texten der Bibel der Befreiung und Heilung von Menschen dient. Und im Buch Wendepunkte schreibt Eugen Drewermann, wie unterschiedlich lassen all die heiligen Bücher, die Bibel, der Talmud, der Koran sich lesen und wie viel Unheiliges, Unmenschliches, Abscheuliches enthalten gerade auch sie. Wer sie hasserfüllt liest, der findet federleicht vielfache Rechtfertigung für seinen Hass in ihnen. Wer sie hingegen glühend vor Liebe und suchend nach Gründen des Glaubens durchgeht, der stößt allemal auf Spuren der Güte, denen er nachgehen kann. So viel als Hinführung zum Thema Vertrauen statt Angst, glauben an der Seite Jesu. Lieber Herr Drewermann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diesen Termin schon so lange für uns reserviert und die lange Anreise auf sich genommen haben. Ganz herzlich willkommen in Feldkirch.
Lieber Herr Köp, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich Ihnen für die Einladung zum heutigen Abend, vor allem aber für das große Interesse an dem vielleicht wichtigsten Thema unseres Lebens, wie umgehen mit der Angst. Sie alle kennen einen solchen Zustand, in dem der gesamte Körper durchflutet ist von einer Gestimmtheit möglicher Gefahr und Bedrohung. Schweiß bricht aus, das Herz rast, die Glieder zittern. Alles ist entweder zu Angriff oder Flucht programmiert oder in einen Stillstandreflex vollkommener Starrheit gebunden. Später erst merken Sie, dass dieser Körperzustand sich als Angst darstellt und Sie bekommen die Freiheit, ein Stück darüber nachzudenken, ob es notwendig war, in dieser Situation auf diese Art zu reagieren. Es ist das Erbgedächtnis der Arten aus Hunderten von Millionen Jahren der Tierevolution, dass derartige Gefühle in unserer Seele als Warnungen vor möglichen Bedrohungen abrufbereit existieren. Der Biochemiker Ludwig von Bertalanffy konnte in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einmal den ganzen Werdegang des Lebens in diese drei Momente zusammenfassen. Mit der Vielzelligkeit kam der Tod. Mit dem Nervensystem kam der Schmerz. Mit dem Bewusstsein kam die Angst. Was der Biologe dabei meint, bezieht das menschliche Bewusstsein auf die Umgebung, in der es existieren muss. All die Gefährdungen liegen draußen, werden reflektiert und mit spezifischen Überlebensstrategien beantwortet. Wovor wir dann Angst haben, kann schier unendlich sein. Gerade beginnt der Frühling. Für viele eine Drohkulisse, denn es werden sich vermehren die Insekten. Und phobisch kann eine einzelne Spinne, eine einzige Fliege an der Wand, jemanden um den Schlaf rauben und um jegliche Ruhe in den eigenen vier Wänden. Die Spinnen sind nicht gefährlich, die Fliegen auch nicht. Aber hat man nicht gehört, dass sie fähig sind, Krankheiten zu übertragen? Hypochondrien können sich daran anlehnen. Eine Spinne kann ein Symboltier sein für alle möglichen triebverdrängten Inhalte, die ins Bewusstsein gar nicht kommen dürfen. Für all diese Angstformen mögen Sie meist im Griechischen abgeleitete Fremdwörter finden. Und die Liste solcher Ängste ist buchstäblich füllend für alle möglichen Lehrbücher. Gemeinsam ist all diesen Ängsten, dass sie von draußen kommen. Zu unserem menschlichen Bewusstsein aber gehören zwei Angstformen, die wesentlich damit identisch sind, dass wir als Menschen bewusst zu existieren genötigt sind. Bewusst zu leben ist Teil unserer Menschlichkeit. Und da hinein gehören zwei Angstformen, die der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard 1844 in seinem Traktat Der Begriff Angst versuchte so zu thematisieren. Bewusstsein, meinte er, ist identisch mit Freiheit, mit der Klarheit, Möglichkeiten gegenüberzustehen, die nicht festgelegt sind. Und da hinein spielt die Angst. Sie ist identisch damit, Geist zu haben. Es ist das Bewusstsein, über einem Abgrund zu lagern. Angst, schreibt er, ist wie ein Taumel. Jemand schaut in den Abgrund und ihm wird schwindelig. Es ist die Tiefe, die die Angst macht, aber auch sein eigenes Auge, wie wenn er nicht hinabgestarrt hätte. Die Angst wirkt wie eine Hypnose. Sie steigert sich durch den inneren Anblick. Aller Inhalt aber der Angst vor der Möglichkeit, die in der Freiheit selber liegt, besteht in der Gefährdung, schuldig werden zu können. Parallel dazu läuft das Bewusstsein der eigenen Nichtigkeit, Kreatürlichkeit, Nichtnotwendigkeit und vermischt sich mit der Angst vor der Schuld in dem Empfinden, verurteilt werden zu können durch Vernichtung. Besser wäre es dann, gar nicht auf der Welt zu sein oder nie gelebt zu haben. Auch diese Angstformen, die wesentlich in die Religion hineinreichen und nur in ihr im Grunde eine gültige Antwort zu erhalten vermögen, lassen sich empirisch, vor allem im Raum der Psychoanalyse, im Hintergrund vieler Neurosen ableiten, bereits aus frühkindlichen Eindrücken. Um ein Beispiel zu geben, können Sie sich erinnern an den Brief von Franz Kafka an seinen Vater. Da ist ein Junge, der erdrückt wird von der paternalen Gestalt seines eigenen Erzeugers. Der Mann spricht laut, steht da mit breiten Schultern. Vor einem Jungen, der immer viel zu sensibel, viel zu mickrig ist, nicht durchsetzungsfähig, er ist ein Versager im Gegenüber dieses Vaters. Es ist ihm nicht recht zu machen. Selbst wenn der Vater anrät, so muss es gemacht werden, fühlt Franz Kafka sofort, dass er dazu gar nicht imstande ist. Es sind die Lösungswege seines Vaters, sie sind unangemessen. Bestimmt wird er wieder versagen. Es muss nicht einmal der böse Wille des Vaters sein, keine absichtliche Schikane, aber jedes Wort dieses Mannes, jeder Auftritt dieser Person vermehrt in dem Kinde die Angst, bis dahin im Grunde schuldig zu sein dafür, dass man ist, wie man ist. Sie kennen die Erzählung aus dem Prozess in der Parabel von dem Türhüter. Ein Mann vom Lande sucht Eingang in das Gesetz, im Grunde in die Rechtfertigung seiner eigenen Person. Aber es gibt diesen Zugang nicht. Denn am Eingang steht ein Türhüter und weist ihn ab. Und er kann warten und warten. Am Ende wird der Türhüter sagen, diese Tür war allein für dich bestimmt. Ich gehe hin, um sie zu schließen. So kann das ganze Leben sich vertun. Mit dem Suchen Einlass zu finden in das Gefühl, einmal berechtigt zu existieren. Es wird aber verwehrt. Keine Frage, dass dieser Türhüter die Farbe des eigenen Vaters trägt. Aber diese Parabel findet statt im Dom. Formt sich auf dem Hintergrund einer religiösen Grunderfahrung des gesamten Daseins, sodass die Gestalt des Vaters sich hineinprojiziert in den Himmel, sich verunendlicht, verewigt in der Gestalt Gottes. Er im Grunde entscheidet darüber, berechtigt oder unberechtigt zu existieren. Eventuell aus dem Alltagserleben, um vorstellbar zu machen, wovon die Rede geht, gebe ich zum Besten Ihnen die Kurzfassung einer Biografie, einer Frau, die darunter leidet, ihr Leben in Angst verbracht zu haben. Alles begann damit, dass ihr Vater aus dem Krieg zurückkehrte. Er war ein sensibler Mensch, sagt sie, aber dann war er vollkommen verändert. Das ist ein Abstraktum. Was ist der Krieg? Das können die Schützengräben sein, die Massaker an Zivilisten, der Drillgehorsam unter den Vorgesetzten, die Entwürdigung der eigenen Person, das vollkommene Wegdrängen des chronisch schlechten Gewissens, Menschen töten und töten zu sollen, und es findet kein Ende. Das mögliche Verbrechen auf der falschen Seite, als Soldat rekurriert worden zu sein, mit all den Opfern im Grunde nichts weiter als Unmenschlichkeit verbreitet zu haben. Ein solcher Mensch kehrt nach Hause zurück und er kann seinen eigenen Angehörigen nicht ein Wort von all dem sagen, was er erlebt hat. Es passt nicht in die Zivilisation. Er kommt nach Hause und wird nie mehr ein Zuhause haben. Er fühlt sich schuldig und ist dabei dämonisch derart eingekapselt, dass ihm kein Wort davon über die Lippen kommt. Er darf seine Frau nicht beleidigen, die Kinder nicht verstören. Vielleicht bei irgendwelchen Kriegskameraden kann man sich noch austauschen, am Rande schon des Alkoholdeliers, um alles zu vergessen. Wie wird ein solcher Mann in seine Familie zurückkehren? Die Hoffnungen waren groß, endlich kehrt der Vater wieder. Aber dann war alles anders, die Frau begann sich vor ihm zu fürchten. Das Mädchen damals ergriff Partei für die Mutter, suchte sie zu verteidigen gegen den Vater. All das war unmöglich. Der Vater galt wie ein Meteoriteneinschlag in ein Planetensystem auf einer Bahn der permanenten Zerstörung. Dieses Mädchen aber klammerte sich an seine Mutter und es versuchte, alles richtig zu machen, so verkehrt wie der Vater erschien. So absolut war die Erwartung an die Tochter. Sie kann die Mutter trösten durch ihre Makellosigkeit, durch ihren Fleiß, durch ihre Tüchtigkeit, durch ihre Konzentration, durch ihre Anstrengung. Sie wurde ein Mustermädchen. In der Schule ein sehr gut nach dem anderen. Es hätte unter normalen Umständen dahin geführt, ein ruhiges Selbstbewusstsein aufzubauen. Also kann ich doch etwas. Also bin ich doch nicht ganz dumm. In diesem Falle aber überhaupt nicht. Selbst das sehr gut war nicht gut genug. Es ist, wie wenn Sie eine Kurzsprinterin haben, die Rekordleistungen auf der Tatanbahn hinlegt, aber im Hintergrund steht ihr Trainer. Das war jetzt gut. Rekordverdächtig. Aber du musst die Leistung halten, beim nächsten Mal genauso, beim nächsten Mal noch besser. Oder eine Hochspringerin, die Latte liegt jetzt auf dieser Höhe, aber beim nächsten Mal noch ein Stück mehr. Trainiere, streng dich an. Das höchste Lob ist nichts weiter als der Ansporn, immer wieder die Leistungsgrenze nach oben zu treiben. Nie, dass ein ruhiges Gefühl sich bilden kann. Man würde es schaffen, wenn es darauf ankäme. Man wird es wahrscheinlich gar nicht schaffen, außer man spannt alle Kräfte an. So kann ein ganzes Leben hingehen. Am Ende hat man jemanden, der gar nicht mehr weiß, wer er selber ist, der vollkommen aufgeht in den fremden Erwartungen, der sich verloren hat in permanenten Pflichtgefühlen. Aus Angst, schuldig zu werden, hat das ganze Leben sich verformt. Was gesucht wird, wäre ein Gegenbeispiel. Wenn man beschreiben sollte, was Psychotherapie zu leisten versuchen sollte, wäre es eine Gegenantwort bezogen auf ein solches Grundgefühl. Es müsste sich bilden, ein Erlaubnisraum sein zu dürfen. Irgendwo mal gäbe es die Erfahrung, man dürfte sein ohne Vorbedingung. Man müsste nicht erst wieder gut machen, dass man überhaupt ein Gespräch sucht, Hilfe braucht. Ganz im Gegenteil, man fällt nicht lästig damit, man findet nur allmählich seine Wahrheit. Aber dann brauchte man eine Stätte der Akzeptation, nicht der neuen Forderung, nicht der gewalttätigen Frage, und wann kehrst du wieder zurück in das alte Arbeitsverhältnis? Diese Frau hatte eine solche Angst, dass im Berufsleben die alten Erwartungen, noch gesteigert jetzt, ins Unüberschaubare sich fortsetzen würde, dass merkwürdigerweise gerade mit dem Eintritt eines akademischen Berufs ihre Arbeitsunfähigkeit begann. Nur aus Angst vor Versagen versagte sie wirklich. Unsere Krankenkassen bestehen darauf, unsere Arbeitsämter verlangen geradewegs, dass, wenn jetzt schon eine therapeutische Intervention geleistet wird, die Rückführung in das Arbeitsverhältnis, und zwar in 15 Stunden, zu erwarten ist, sonst ist die Behandlung nicht effektiv. Verdient auch nicht länger finanziell unterstützt zu werden. Strengt euch an. Unter diesen Voraussetzungen, die gesellschaftlich wie gefrorene Tatbestände imponieren sollen, können Menschen dieser Art nicht geheilt werden. Sie tragen vorweg genau die Krankheit, an der unsere Gesellschaft selber leidet, im eigenen Herzen. Was sie suchen, wäre etwas jenseits dieser Gesellschaft, jenseits der verordneten Zwänge, jenseits des Drillgehorsams, jenseits der Vorstellung, du bist da, um nützlich zu sein für die Zwecke anderer. Wer bist du selbst? Und wer nähme dich bei der Hand, es zu erfahren? Es ist möglich, sagt uns die Psychoanalyse, dass man aus lauter Angst, schuldig zu werden, so viel in sich selber verdrängt, dass es schließlich sich aufstaut und durchbricht und Menschen das genaue Gegenteil von dem tun, was sie eigentlich tun möchten und tun sollten. Im Neuen Testament ist der Pharisäer Paulus eine solche Gestalt. Er wird im Brief an die Römer im 5. bis 8. Kapitel darüber klagen. Nicht, was ich will, tue ich, sondern das, was ich nicht will, muss ich tun. Wer befreit mich aus diesem Widerspruch? Es ist ein durch und durch neurotisches Gefüge des überzogenen guten Willens. Man trägt lauter Affekte in sich, die nicht mehr beherrschbar werden, weil man sie überhaupt nicht kennt. Sie knurren wie Untiere hinter verschlossenen Türen im Unbewussten, jederzeit bereit durchzubrechen, heimsuchend in den Albträumen des Nachts, in ständiger Nervosität und Unruhe und einem chronisch schlechten Gewissen. So gut wie man sein möchte, kann man nicht sein. Also strengt man sich noch mehr an, spannt und strafft den moralischen Willen in Selbstdisziplin, noch kontrollierter, noch stärker, aber der Konflikt löst sich nicht, er nimmt im Gegenteil zu. Søren Kierkegaard konnte schreiben in dem Begriff Angst, das ist die Angst des Judentums, schuldig zu werden gegenüber dem Gesetz. Vor Augen hat er dabei das Schema einer Gesetzesreligion. Es hat am Sinai Gott durch den Mann Moses 612 Gesetze erlassen. Sie sind von Gott also absolut gültig, vorgeschrieben, den Menschen also unbedingt zu erfüllen. Wer sie nicht erfüllt und dagegen verstößt, wird unendlich schuldig dem gesetzgebenden Gott selbst gegenüber. Also, dass ein jeder sich anstrengen muss, nach den Gesetzen sich zu halten. 612 Gesetze sind bei weitem zu wenig, die Komplikationen des Alltags zu ordnen, also dass im Verlauf der Jahrhunderte die Gesetzesausleger, die Rabbinen ungefähr 2000 Zusatzkommentargesetze ausgetüftelt haben, die in den Nuancen die Vielfalt des menschlichen Lebens zu verbinden suchen mit diesen Grundbegriffen. Was ist rein, was ist unrein, was ist koscher, was darf man essen, was darf man nicht essen, welche Tiere sind erlaubt zum Schlachten, welche nicht, was macht eine Frau, die gerade in den Tagen ist, was darf sie berühren und was darf ihr Mann berühren. Das ganze Leben wird verwoben in einem Netzwerk von Geboten und von Verboten. Und damit man sie ernst nimmt, sind sie Strafe bewährt. Also, dass kein Pharisäer in den Tagen Jesu in den Abend gehen wird, ohne nicht durchzuzählen, ob er nicht wenigstens 100 Gesetzeserfüllungen bewusst auf seine Guthabenseite verbuchen kann. Gott kann die Menschen überhaupt nur erreichen im Status ihrer Makellosigkeit, der Treue zum Gesetz. Umso hassenswerter sind diejenigen, die die Gesetze brechen, die sogenannten Sünder, die Verräter, die Treulosen, die Ignoranten, die gar nicht wissen wollen, was Gott gesagt hat, die Gleichgültigen. Sie muss man ausmerzen aus der Gemeinschaft des auserwählten Volkes. In dieser Zeit lebt der Mann aus Nazareth, Jesus, auf den wir eine Geistesänderung zurückführen, die auf diese Ängste, schuldig zu werden, zentral antwortet. Ihm vorausgeht im Abstand von 600 Jahren eine Prophetengestalt, die gleichermaßen leidet an dem Problem, wie man lebt mit Schuld. Der Priestersohn aus Anathoth mit Namen Jeremia predigt um etwa 600 vor Christus, wie er es gelernt hat. Gott ist gerecht, hält sich sein Volk an die Satzungen, steht Jahwe, die Stammesgottheit, auf Seiten Israels. Verfehlt aber der König und das Volk die Einhaltung der Gesetze, werden sie sich die Gottheit zum Feind machen. Er hält es dann mit den Gegnern des auserwählten Volkes. Und so sieht es Jeremia kommen. Die Babylonier werden herfallen über das kleine Judäa. Von Norden her werden sie kommen wie ein kochender Kessel, der sich ergießt. Niemand glaubt Jeremia. Alle denken, dass man in besten Zeiten lebt. König Manasse hat sogar Wohlstand und Sicherheit, ein ganzes Bündnissystem politisch organisiert. Man lebt in Tagen des Friedens. Die ganze Schwarzseherei will man nicht. dann aber im Jahre 587 kommt es genau so, wie Jeremia es mit schwarzen Lettern an die Wände der Geschichte geschrieben hat. Jerusalem wird von den Rammböcken der Babylonier unter Nebukadnezar II. Aufgesprengt, niedergebrannt, der Tempel verwüstet, die Oberschicht deportiert. Alle, die als Handwerker oder als Gebildete dem babylonischen Staat von Nutzen sein könnten, werden ins Ausland weggezogen und es gibt all das nicht mehr, was bis dahin Religion geheißen hat. Bis dahin waren Priester die Menschen mit Gott zu vermitteln. Sie existieren nicht mehr. Gab es einen König, der das Volk zusammenhielt in der bürgerlichen Ordnung? Er wird geblendet in Babylon. Gab es eine heilige Tradition des Vertrauens auf Gott, eine Überlieferung des Willens Gottes in heiligen Schriften? All das scheint widerlegt. Wenn der Gott Marduk der Babylonier scheinbar stärker ist als der Jahwe Israels, an wen dann noch glauben? Jeremia, der das all die Zeit kommen sah, meint, dass Gott selber mit der ganzen Strafepädagogik, die in der theologischen Tradition aufbewahrt war, tue das Gute, denn anderenfalls wirst du von Gott selber gezüchtigt werden. Gott ist gerecht und er muss das Böse ahnden. Gott selber, meint Jeremia, ist mit dieser gesamten Strafepädagogik ans Ende gekommen. Schlimmer strafen als geschehen kann selbst er nicht. Die ganze Religion, der Glaube an Gott selber, wäre widerlegt durch die geschichtlichen Schicksale. Wenn es jetzt weitergehen soll, meint Jeremia, brauchen wir eine Veränderung im Ganzen. Nicht als wären die Inhalte der überlieferten Religion falsch gewesen. Sie sind im Prinzip nicht richtig, weil sie von außen kamen. Da redete Gott am Sinai, schreckgewaltig, unter Donnergrollen. Im Sicherheitsabstand des Volkes von dem Berg, der bebte unter der Gegenwart des Allmächtigen. Und geschrieben waren die Gesetze in steinernen Tafeln hineingemeißelt. All das, die Tradition, die Obrigkeit, die Autorität, Gott selber, war außerhalb des Menschen. Immer im Gefälle der Macht, immer in einer erdrückenden Angst, immer niederbeugend, den Menschen wie ein Sklaven haltend. Jeremia meint, dies ist ein vollkommen falsches religiöses Prinzip. So kann ein Mensch nicht gut sein. So hört er eigentlich auf, ein Mensch zu bleiben. Also, dass Gott ganz neu beginnen müsste, und das ist die Vision des Jeremia. Niemand mehr muss von außen her über Gott einen anderen Menschen belehren, sondern in das Herz der Menschen selber hineinschreibt Gott seinen Willen, sodass man von ihm lernen kann. Aus den Händen des spielenden Kindes im Hof, aus dem Munde der Magd in der Küche. Und was er zu sagen hat, gilt für jeden Menschen. 31. Kapitel des Buches Jeremia. Ein neuer Bund, den Gott schließen wird. Denn er wird alle Sünden vergeben. Dies ist, worauf alle auf ihre Art in der Angst vor der Schuld wartende sind. Auf ein Wort der Vergebung jenseits ihrer Ohnmacht, jenseits ihrer Verfallenheit, jenseits der Angst, die ihren ganzen guten Willen durchzieht. Vergebung. Der neue Bund. Das ist, was wir das Neue Testament nennen. Die Vorbereitung von allem, was Jesus später, 600 Jahre danach, zu sagen versucht. So sehr, dass im 16. Kapitel bei Matthäus Jesus die Jünger einmal fragt, was halten die Menschen von mir? Und sie antworten, manche denken, du bist der wiedergekommene Elia, andere aber, du bist ein zweiter Jeremia. Und das trifft es aufs Wort. Es gibt eine Erfahrung im Leben Jesu, die uns legendär überliefert wird, gleich im 1. Kapitel des Markus-Evangeliums, die aber imstande ist, die gesamte Person und den Kerninhalt des öffentlichen Wirkens des Mannes aus Nazareth offenzulegen. Jesus glaubt, wie Jeremia bis zur Wende zum neuen Bund auch geglaubt hat. In Gestalt diesmal eines Mannes, der am Jordan steht und die Menschen taufen will, indem sie ihre Sünden bekennen und ihnen abschwören. Es ist die letzte Chance, so verheißt Johannes der Täufer, dem göttlichen Gericht zu entkommen. Schon steht für ihn der Gesandte Gottes auf der Tenne mit dem Dreschflegel, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und er wird den Weizen sammeln in Säcken, die Spreu aber verbrennen in niemals verlöschendem Feuer. Schon steht er da mit der Axt in den Händen und wird die morschen Wurzeln der Bäume niederbrechen und abreißen. Ein Gericht wird gehen, entsprechend von Gut und Böse, durch die Seele der Menschen und durch das Leben eines jeden. Jesus muss geglaubt haben, dass daran Wahres ist, denn es spricht sich ganz aus innen. Es ist endlich prophetisch. Ein Mensch, der gerade steht mit seiner eigenen Person, die er zum Sprachrohr Gottes macht. Unabhängig von den Priestern im Tempel, ihren Opferpraktiken, den Überlieferungen und den Filigranarbeiten der Rabbinen. Jesus war verlockt davon. Aber dann, als er sich niederbeugt zur Taufe in den Jordan, so die Legende, öffnet sich vor seinen Augen der Himmel. Der Sperrriegel zwischen Gott und Mensch hebt sich hinweg und eine Stimme redet mit ihm: Aber du bist doch mein Sohn. Meist hat man da drin eine Bestätigung der metaphysischen Gottessohnschaft Jesu erblicken wollen oder die Intronisation im Ritual des ägyptischen Thronbesteigungsfestes. Wenn wir es ganz persönlich nehmen, könnten wir uns erinnert fühlen an ein Wort des zweiten Jesaja: Du bist doch mein Sohn. Jesaja lässt Gott einmal sagen: Kann denn eine Mutter ihre eigenen Kinder vergessen? Und könnte eine Mutter ihre eigenen Kinder vergessen? Ich, Gott, vergesse dein nimmer. Wenn das die Erfahrung Jesu ist, besteht sie darin, niemals aus den Händen Gottes als unseres Vaters herauszufallen. Egal, was in unserem Leben geschieht, er wird uns begleiten, er wird uns trösten, er wird uns den Mund öffnen zur Wahrheit unseres eigenen Ichs. Er wird uns wiedergehen und suchen, wenn wir uns verlaufen und verloren haben. Er wird uns nie aufgeben. Er wird zu uns halten, egal was geschieht. Es ist eine Erfahrung, die Dostojewski sterbend, wie überliefert wird von seiner Tochter, Emme Dostojewskaja, in ihren Erinnerungen beschrieben wird. Eine der größten russischen Dichter liegt auf dem Sterbebett und lässt aus der Bibel vorlesen, sagt dann aber zu den Kindern: Wann immer in eurem Leben etwas geschieht, das euch schuldig macht, denkt daran, ich, euer Vater, würde versuchen, euch zu verstehen. Unser ewiger Vater aber wird nicht versuchen, er wird alles verstehen und euch umfangen und tragen. Verliert diesen Glauben nie. Emma Dostojewskaja wird sagen: Ich habe im Beistand meines Vaters nie mehr Angst gehabt. Keine Verurteilung. Es wird der Auftrag Jesu, genau das in sein eigenes Volk und in die Menschheit hineinzutragen. Eine der Formen der Schuldangst zu entkommen, besteht darin, Opfer zu bringen. Tausende von Opfern, Schlachttiere, Blut muss da fließen, Brandopfer finden statt, damit Gott versöhnt wird mit der Schuld der Menschen. Dahinter steht im Grunde das Empfinden, selber vernichtet zu gehören, bestraft zu werden mit dem Todesurteil. Aber wenn man ein anderes, Kostbares dafür verwendet, lässt es ersatzweise sterben, vielleicht nimmt Gott dann den guten Willen für die Tat. Gerecht ist das nie. Kein Tier kann Schuld übernehmen von Menschen, aber vielleicht ist die Gottheit imstande, es so zu rechnen, dass Menschen damit existieren können. Ein paradoxer Gedanke, der allen Opferpraktiken in allen Religionen zugrunde liegt. Immer schwingt dabei die Angst mit und sie bindet sich an ein festes Ritual, an eine Art von Fetischismus der Sprache und Gebärde. Denn nur die Priester, die Eingeweihten, die besonders Bevollmächtigten sind imstande, mit den richtigen Formen zu den richtigen Zeiten, im richtigen Ritual, Menschen mit der Gottheit zu versöhnen. Einfache Leute vermögen das nicht. Sie müssen die Opfertiere bezahlen, den Priesterdienst bezahlen, den Eintritt in den Tempel bezahlen. Sie müssen Opfer bringen. im ständigen Gefühl, dass kein Opfer je die Schuld ausgleichen kann, überhaupt auf der Welt zu sein. Makellosigkeit moralisch, Perfektion in Schuldenfreiheit und die Delegation der verbleibenden Schuldgefühle an die Unschuldigen. In dieser Wirrnis leben wir im Grunde bis heute. Manche meinen, dass die Wirtschaftsordnung, die wir den Kapitalismus nennen, nur eine verlängerte Form dieser Opferpraktiken von damals sei. Der ganze Kapitalismus gründet wieder auf Schulden. Der gesamte Finanzkapitalismus lebt von den Einlagen, die sie machen mussten, um überhaupt leben zu können. Und der ganze Rest der Tage geht damit hin, zurückzuerstatten, was sie aufgenommen haben an Krediten, um ins Wirtschaftsleben Eingang zu finden. Säkular ist das dieselbe Praxis und die gleiche Unerhörtheit. Was Jesus hineintragen möchte, ist etwas ganz anderes. Menschen werden nicht gut dadurch, dass sie sich zusammennehmen, die Zähne zusammenbeißen, sich disziplinieren, das Böse in sich niederkämpfen. Sie können nur werden ganzheitlich, einig mit sich selber, fähig zum Guten, Kraft einer Güte, die sie selber umfängt. Das aber wäre ein Vertrauen, dass Gott jenseits von all dem, was in unserem Leben sich abgespielt hat, auf unserer Seite stehen bleibt. Man könnte denken, das ist ein einfacher Gedanke. Einer, der in der Psychotherapie rein säkular heute wie selbstverständlich ist. Kein Therapeut wird einem seiner Klienten oder Patienten mit Vorwürfen kommen, aber da zeigt sich mal, was Sie für ein Mensch sind. Nein, so kann man aber auch nicht machen. Sie wissen doch selber, dass das unerhört ist, was Sie da tun. Man kann moralisieren, aber dann wird man nicht helfen. Es geht darum zu begreifen, was dem anderen vor sich geht, wenn er denn so vorgeht. Was seit Kindertagen vielleicht in ihm abläuft, bis in die Gegenwart, sein Charakter verformt, seinen Willen ins Gegenteil biegt. Und dann muss man einen Raum öffnen, in dem der andere sich bedingungslos, voraussetzungslos akzeptiert fühlt. Nur dann wird ihm das Vertrauen, gemeint zu sein, vielleicht sogar mit der begangenen Schuld, die er selber erkennt, berechtigt zu sein. Es gibt eine dramatische Szene, die in gewissem Sinne so revolutionär, so gefährlich anmutet, dass sie ins Neue Testament sozusagen verspätet hineingekommen ist. Sie finden sie heute an einer Stelle, an der sie erkennbar nicht hätte stehen sollen, im 8. Kapitel bei Johannes. Niemand, wenn diese Geschichte da nicht stünde, würde sie vermissen. Sie war aber wohl so kostbar aus der Jesus-Tradition übernommen, dass man dachte, wir verlieren etwas Wesentliches, wenn wir sie nicht irgendwo sehr spät in das letzte entstandene Evangelium noch nachschieben. Es ist die Erzählung von der Ehebrecherin. Sie geht ungefähr so. An einem Morgen treibt eine Gruppe von Tzadikim, von Gerechten, eine Frau vor sich her, auf den Tempelplatz, um sie Jesus zuzuführen. Sie wird ungefähr 12 Jahre alt sein, muss man nach der Gesetzeslage denken, denn man hat sie angeklagt, weil bei frischer Tat ertappt auf Ehebruch. Moses hat verordnet, dass man solche steinigt, so wie sie es noch heute in manchen muslimischen Ländern finden, die auf solche Vorstellungen des mosaischen Gesetzes auch im Koran direkt zurückgehen. In gewissem Sinne tragen die Männer bereits die Steine in ihren Händen. So steht es bei Moses, und was wird jetzt Jesus sagen? Wird er dabei bleiben? Ich glaube an einen Gott, der vergibt, der als erstes nicht bestraft, der den Menschen nachgeht. Dann bitteschön, muss er erklären, dass sein Ehebruch nicht bestraft wird? Dann steht er gegen Moses. Dann ist er schlimmer als die Ehebrecherin. Die hat ein einziges Gesetz des Moses gebrochen. Wenn er so redet, bricht er mit Moses überhaupt. Und auf ihn gehört die erste Steinigung. Schlechterdings, bevor die Frau dran kommt, kommt er dran. Er ist physisch vernichtet, wenn er so weitermacht. Aber jetzt muss er es bekennen, am Kasus, der ihm aufgenötigt wird. Mag sein, er hat Angst, er sieht kommen, was passieren wird. Und er ist schlau genug zu reden, wie manche unserer Politiker in vergleichbarer Lage. man hat ihn falsch zitiert, man hat ihn überhaupt missverstanden. Man hat da in Galiläa Worte aufgenommen, die nicht so gemeint sind. Er wollte doch immer sagen, das Gesetz Gottes ist die erste Tat der Liebe Gottes. Also kann doch das Gesetz nie gegen die Liebe verstoßen. Hingegen jemand, der gegen die Liebe bricht durch Untreue, auf den muss Gott als der Liebende entsprechend antworten. Das Problem ist gelöst, die Frau gehört getötet, wie es geschrieben steht. In diesem Fall wäre Jesus moralisch erledigt. Er sollte dann in alle Zukunft den Rechtsgelehrten die Auslegung der Tora überlassen und nicht die Leute in Verwirrung bringen. Eins von beiden wird jetzt sein. Um die Ehebrecherin geht es eigentlich gar nicht mehr. Es geht darum, Jesus in einer Falle zu Tode zu führen, moralisch oder physisch. Die Antwort, die Jesus gibt, ist unerhört. Er beugt sich nieder und schreibt, man weiß nicht was, in den Sand. Manche denken, es könnte sein, wie wenn gesucht würde, was Gott eigentlich neu zu schreiben hätte in unser Herz. Ist eine lange Bedenkpause. Aber dann richtet Jesus sich auf und spricht einen Satz, der in zwei Hälften zerlegt, ganz unterschiedlich betont werden müsste. Eine Bedingung. Wenn jemand unter euch ohne Sünde ist, jetzt müsste man es herausschreien, dann werfe er doch den Stein. Ihr habt das Recht, das Gesetz des Moses, das Todesurteil zu sprechen, aber dann müsstet ihr die Leute sein, die sich nicht gleichermaßen mitverurteilen. Gibt es denn irgendwo eine Schuld, die Menschen begehen, ohne dass nicht andere darin verflochten wären? Man hat die Frau bei Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Ja, wie hat man sie denn ausspioniert? Wann je hätte man ihr geholfen, einem jungen Mädchen, das gerade ins Leben treten möchte? Und was ist mit ihrem Mann, der ist über alle Berge? Auf den kommt es auch nicht an. Wir haben ein Männerrecht über die Frauen. Das alles darf nicht diskutiert werden, weil wir haben das Recht. Wir sprechen im Namen Gottes auf Tod und Leben das Gesetz. Und was haben wir dann? Die Einbildung, gut zu sein. Oder nicht mehr viel die Gewissheit einer absoluten Unmenschlichkeit, einer gefühlsrohen Barbarei, die sich hineinprojiziert in einen Gott, der straft streng und gerecht. Wie wäre es umgekehrt? Eines der größten Wunder Jesu im Neuen Testament ist, dass an diesem Morgen sie alle, die Männer mit den unsichtbaren Steinen in den Händen, weggingen, einer nach dem anderen. Und nur die Frau noch da stand. Und Jesus sie fragt, hat keiner dich verurteilt? Dann kommt ein Satz, der in keine Dogmatik hineinpasst. Dann will auch ich dich nicht verurteilen. Es ist, wie wenn sich Jesus genauso angewiesen fühlen würde auf die Vergebung Gottes. Wie diese Frau nur leben kann in Vergebung. Dann will auch ich dich nicht verurteilen. Das heißt nicht, dass es richtig war, was sie getan hat. Es gibt nur niemanden, der es bewerten kann von außen. Der nächste Satz wird meist als eine Rückkehr in die moralische Ordnung interpretiert. Geh hin und sündige nicht mehr. Das kann man so übersetzen im Hebräischen. Es kann aber auch einfach eine Zukunftsform, ein Futur sein. Und man könnte übersetzen, du sündigst in Zukunft nicht mehr. Ist das ein Befehl oder eine sich eröffnende Möglichkeit? Wie heilt man eine unglückliche Ehe, eine zerbrochene Partnerschaft, ein Fliehen voreinander anstelle der ursprünglichen Liebe? Außer man führt die Menschen wieder zu sich selber und dann brauchen sie das nicht mehr zu tun, was sie getan haben. Aber es setzt voraus, ein Ganzwerden in der eigenen Seele. Und das geht nur beim Nichtverurteilen. Dass Jesus diese Frau seelisch heilt und fähig macht zur Liebe, das steckt dahinter, in der Kraft einer Vergebung, die nicht richtet, sondern aufrichtet. Eine kleine Szene, in der Jesus sein eigenes Leben riskiert. Es ist nicht harmlos, so zu denken. Aber es wirkt unmittelbar aus der Seele in den Körper hinein, buchstäblich psychosomatisch oder psychotherapeutisch. Im zweiten Kapitel bei Markus finden Sie eine erstaunliche Geschichte. Jesus lehrt in einem Raum und vier Leute bringen einen total Gelähmten zu ihm. Da aber der Eingang versperrt ist von der Masse der Zuhörer, reißen sie oben das Dach auf und lassen die Bahre, auf der der Mann liegt, herunter, grad über den Kopf Jesu. Es ist eine Szene, die voller Not und Verzweiflung ist. Sie wollen, dass etwas passiert, damit dieser Gelähmte endlich wieder gesund werden könnte. Und nun sollte man glauben, Jesus spricht irgendeine Formel, werde gesund oder sei heil. Das Erstaunliche ist, dass Jesus den Mann anredet, deine Sünden sind dir vergeben. Und schon geht das Gemurmel los. Wer hat ein Recht, Sünden zu vergeben, außer Gott? Ist das nicht Anmaßung? Eine Ungeheuerlichkeit? Was Jesus aber sagen will, ist so total, dass man den Hintergrund begreift, aus dem heraus er spricht. Sünden vergeben ist für die Katholiken unter ihnen gebunden an ein Bekenntnis, das bestimmte Übertretungen namhaft macht. Das ist eine Gewissenserforschung, ein Geständnis, eine Konkretion der Schuld. Jesus scheint zu wissen, dass so einfach im Leben es gar nicht zugehen kann. Die meisten Dinge, die wirklich schwer wiegen, haben wir nicht einfach so gewollt. Sie sind geschehen und wir begreifen kaum warum, geschweige, dass wir wüssten, wie es zu vermeiden wäre. Es kann sein, dass Menschen schuldig sich fühlen, derart, dass sie gar nichts mehr tun, dass sie wie gelähmt sind. Nebenbei gesagt, das war am Anfang der Psychoanalyse ein Schlüsselerlebnis für Sigmund Freud auf der Beichgasse 19 in Wien, Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Frau kam zu ihm, die buchstäblich gelähmt war. Unter Hypnose konnte sie ihre Gliedmaßen bewegen. Die Nerven, die Muskulatur, alles intakt. Offensichtlich war in ihrem Bewusstsein eine Angst vor Schuld, die sie total lähmte. Die Situation ließ sich leicht ergründen. Ihr Vater lag im Sterben, aber diese junge Frau war gerade verliebt in einen anderen Mann. Und das war ein unsäglicher Gewissenskonflikt. Sagen Sie selber, darf man glücklich sein in den Armen eines anderen Mannes, während der eigene Vater, dem man das Leben verdankt, auf dem Krankenlager sich zu Tode röchelt? Es ist die Pflicht einer ordentlichen Tochter, bei ihrem Vater zu sein und nicht in den Armen des Geliebten. Zwischen Pflicht und Neigung entsteht eine vollkommene Neutralisierung. Die Frau ist bei ihrem Vater physisch mit dem Körper. Gleichzeitig aber seelisch träumt sie von ihrem Geliebten. Über den Konflikt darf nicht gesprochen werden. Die Gelähmtheit ist der schlechte Kompromiss zwischen diesen beiden Gegensätzen. Und wie könnte man ihn heilen? Außer man stabilisiert das eigene Ich, eine persönliche Entscheidung zu fügen und aus der Angststarre schuldig werden zu können, durch eine eigene persönliche Stellungnahme sich zu befreien. Dann aber müsste man in der Therapie probeweise erst einmal durchdenken, was denn zur Vereinbarung des Kontrastes denkbar wäre. Möglich wäre, dem Vater offen zu gestehen, dass man zum ersten Mal im Leben glücklich wäre. Aber dann müsste man dem Vater vertrauen, dass er genau das möchte. Dass so viel Güte sogar angesichts des Todes oder gerade des nahenden Endes in ihm wäre, dass er seiner Tochter sagte, bitte, dafür habe ich dich ins Leben geschickt, bitte lebe glücklich. Ich selber bin froh, daran denken zu dürfen, dass du deinen Weg in dein Leben eröffnet findest. Ich werde dir nie im Wege stehen. Im Gegenteil, es geht doch weiter, was ich möchte. Dann müsste man glauben, dass der Vater so wäre. Man müsste aus der Angst, verurteilt zu werden, durch den eigenen Vater herauskommen. Man müsste Kompromisse finden, indem man die gegensätzlichen Gefühle verbalisiert. Und dann müsste das eigene Schuldgefühl sich in eine Erlaubnis transformieren lassen. Es wäre ja gar nicht so schwierig, man könnte etliche Stunden beim Vater verbringen und etliche Stunden bei dem Geliebten. Beides schlösse sich nicht aus, es wäre nicht notwendig wie Feuer und Wasser. Aber totalisiert in der Absolutheit der Pflicht und in der Absolutheit des Triebbedürfnisses gibt es nur noch einen faulen Kompromiss, keinen bewusst vollzogenen. Die Ich-Stärke in Vertrauen gab der Frau in der Schule Sigmund Freuds die Bewegungsfreiheit zurück. Und ähnlich müssten wir jetzt denken im zweiten Kapitel bei Markus. Wenn Jesus total, umfassend, in keiner Weise spezifiziert, dem Gelähmten die Vergebung seiner Schuld zusichert, ist dies ein Freispruch im Ganzen, egal was er begangen hat. Unbedingt also. Die ganze Existenz umgriffen von vorlaufendem Erbarmen, egal was war, egal was sein könnte. Nur so vermag dieser Mann sich aufzurichten. Und dass sie schimpfen, so etwas darf doch nur Gott sagen, wird dann Jesus völlig abprallen. Wie denn sollten wir Menschen sein, anders denn Gott, aus dessen Erbarmen wir selber leben? Sollten wir nicht gleiches Erbarmen üben gegen alle Schuld, genauso vergebend wie Gott? Später wird Jesus Geschichten erzählen, die so sind. Alles muss Gott uns vergeben, wie einem Schuldner, der aus eigenen Mitteln bei seinem König nie wieder ins Gleichgewicht kommen wird. Aus lauter Mitleid, was gar keinen Zweck mehr hat, den Mann einzusperren in den Schuldturm, erlässt der König ihm alles. Und das Einzige, was er jetzt sehen will, ist, dass es so weitergeht. Ein Mann, der nur lebt aus Vergebung begangener Schulden oder eingegangener Zahlungsunfähigkeit, kann anderen die Mitschuld genauso nur vergeben. Sie haben das selber gelernt als Kommunionkinder oder noch früher, indem im 6. Kapitel bei Matthäus Jesus seine Jünger beten lehrte: Lieber Vater, himmlischer Du, alles musst Du uns vergeben, weil wir sonst nicht leben könnten. Und wir versprechen Dir hiermit, allen alles zu vergeben. Die einzige Antwort auf die Angst vor der Freiheit und der Schuld besteht im Vertrauen auf eine solche Vergebung. Es gibt eine Szene, die gerade im Jahr 2017 rückerinnert an den Beginn der Reformation 1517. Als Martin Luther vom Reichstag zu Worms zurückkehrt und auf der Wartburg in Eisenach festgesetzt wird, um sein Leben zu retten, steht er in Kontakt mit Philipp Melanchthon, dem ihm befreundeten Theologen an der Universität in Wittenberg. Melanchthon trägt die Reformation mit guten Argumenten weiter, aber ihm kommen Zweifel, ob das, was da begonnen hat, wirklich Gottes Wille zu sein vermag. Karlstadt gerade zerschlägt die Bilder in den Kirchen. Es schüren sich Gegensätze wechselseitig auf in Hass, in Gewalt. Kann Gott das tatsächlich meinen? Martin Luther in all dem schreibt einen bekannt gewordenen Brief an Philipp Melanchthon mit dem Satz: Philipp, sündige tapfer, pecca fortiter auf Lateinisch. Es ist ihnen klar, dass die Katholiken darüber hergefallen sind wie die Hühner auf das endlich vorgefundene Futter. Sündige tapfer, das ist die Reformation des Martin Luther, so sieht's mir aus. Wohlgemerkt, für Katholiken ist das bis heute die schlimmste aller Sünden. Vermessentlich sündigen auf Gottes Barmherzigkeit, das ist die Sünde wider den Heiligen Geist, das ist die Sünde, die Gott gar nicht vergeben kann, denn sie spekuliert ja schon auf die Vergebung und baut sie ein in die Sündenpraxis. Was Martin Luther meint, ist so unwiderlegbar richtig, dass man sofort merkt, man kann religiöse Wahrheiten überhaupt nicht in Dogmen pressen. Die Einfachheit dessen, was Luther vorschwebt, ist das Ende der Lähmung für einen jeden unter uns. So etwa müsste man übersetzen: Philipp, du lässt den heutigen Tag Revue passieren und du wirst feststellen, dass es eine Menge Punkte gibt, an denen du fehltest, wo du hättest sein müssen. Da brauchte jemand deinen Beistand. Aber du hattest nicht die Zeit, das Geld, die Nerven, die Lust. Du fehltest. Und das Schlimmste, du hast keine Ahnung, was dein Fehlen, das ein Fehler war, für den anderen als Weichenstellung ins Abseits womöglich bedeutet hat. Du erkennst die eigenen Konsequenzen deines Fehlverhaltens nicht einmal. Du kannst Gott nur bitten, dass er die Nullstellen, die du gelassen oder geschlagen hast, ergänzt mit seiner Güte in einem fremden Leben, das du gar nicht mehr erreichst. Du kannst nur bitten um Vergebung für den Tag, der war. Aber nun seien wir realistisch, der morgige Tag wird nicht viel besser sein als der heutige. Morgen Abend sind wir in der gleichen Situation. Also, dass wir wissen, dass Gott uns nicht nur vergeben muss, was wir getan haben, sondern genauso auch vergeben muss, was wir noch tun werden. Wir kommen buchstäblich von heute auf morgen, nicht durch die Zeit, außer im Vertrauen auf eine Vergebung für alles, was noch sein wird. Dieser Mut des Vertrauens ist das, was Luther an dieser Stelle Fortita nennt. Nur davon leben wir. Es ist das Gegenteil von Willkür. Es ist das Eingebundensein in das Vertrauen in eine Liebe, die absolut ist. Das Einzige, was daraus folgt, ist, dass so gut wir irgend können, wir davon weitergeben. Klar ist Ihnen, dass diese Art der Lehre gefährlich wird, weil sie die bürgerliche Ordnung, in der wir alle mehr oder minder aufgewachsen sind, im Zentrum sprengt. Alle Moral, die wir haben, gipfelt in dem Begriff der Gerechtigkeit. Es gibt Gut und Böse, es gibt Lohn und Strafe, und Gott als die oberste Gerichtsinstanz verfügt auch dann auf Erden, dass die Maßstäbe, die er gesetzt hat, eingehalten werden. Alle Gerichte werden sprechen, je nachdem, im Namen des Volkes, das sind wir, und wenn es frömmer zugeht, auch womöglich noch im Namen Gottes. In God's own country, im Bible Belt, allemal. Wenn es so bleibt, ist die Trennlinie zwischen den Guten und den Bösen absolut und Gott bleibt im Hintergrund eine Fabrik für immer neue Stacheldraht, die Menschen voneinander zu trennen. In ihnen kommt es nicht zusammen und zwischen ihnen kommt es nicht zusammen. Es bleibt unbarmherzig. Vor allem das ganze Prinzip von Moral und Jurisprudenz gründet auf diesem Äquivalenzgesetz der Gerechtigkeit. Gleiches für Gleiches. Auf Böses gleichgewichtige Strafe. Auf Gutes nicht unbedingt irgendeine Belohnung. Anständige Menschen leben anständig, das muss man nicht immer wieder neu prämieren. Aber bei Bösem tun Strafen unbedingt, denn sonst wären die Satzungen nicht selber wirksam. Strafen unbewährt hätten sie keine wirkliche Geltung. Nur in der Strafe stabilisieren sie sich in ihrem Eigengewicht. Die ganze Sozialpsychologie basiert auf solchen Anschauungen. Wer das in Frage stellt, wie Jesus es tut, zerbricht die Grundlagen des gesamten bürgerlichen Zusammenlebens. Die Leute im 8. Kapitel des Johannesevangeliums haben recht. Er ist schlimmer als die Ehebrecherin. Er bricht mit der Gesetzlichkeit in der Beziehung von Gott und Mensch im Ganzen. Es gibt eine Vorbildgestalt für Jesus, das ist im Jahre 399 vor Christus, ein Mann, der im Gefängnis von Athen sitzt und unter dem Namen Sokrates eine eigene Geschichte begründet hat. Sokrates meinte fast 400 Jahre vor Christus, man dürfe Böses nicht mit Bösem vergelten. Denn sonst würde ja nur das schon vorhandene Böse ins Quadrat gehoben. Man sollte Böses beantworten mit Gutem. Böses erlitten zu haben, sei viel weniger schlimm, als selber Böses zu tun. Und Böses mit Bösen zu beantworten, könne niemanden bessern. Manche Altphilologen meinen, dass der wirkliche Grund, weswegen Sokrates vergiftet wurde, als ein Volksfeind, ein Jugendverderber und ein Götzendiener oder Atheist, darin den Ursprung hat. Es ging weder um Pädagogik noch um Theologie, es ging um den Zusammenbruch der bürgerlichen Ordnung, wenn Sokrates recht hätte. Man heilt nicht Menschen, indem man auf das Böse, das sie tun, mit Bösem antwortet. Es kann nur gehen, im Grunde mit einem verstehenden Nachgehen. So Jesus. Was er an die Stelle setzt, ist menschlich viel verbindlicher, als dass wir da eine Schar haben von Anklägern, Verteidigern, Richtern, die wir hoch bezahlen dafür, dass sie im Namen des Volkes, im Namen Gottes sogenanntes Recht sprechen. Am Anfang der Bergpredigt wird Jesus sagen, wenn eure Vorstellung von Gerechtigkeit sich nicht diametral unterscheidet von der Vorstellung der Schriftgelehrten, kommt ihr nicht ins Himmelreich, werdet ihr Gott überhaupt nicht verstehen. Und als man ihm vorwirft, er mache sich des Todes schuldig mit diesen Gedanken, sucht er sich zu rechtfertigen mit einem Gleichnis im 15. Kapitel bei Lukas. Eine Geschichte, die Sie alle aus dem Religionsunterricht kennen, aber in der Form nochmal würdigen müssten. Da ist ein Hirt, der seine Herde etwa 100 Schafe durch das Bergland von Galiläa treibt. Jeder, der das hört, weiß, wie es weitergeht. Am Abend wird mal wieder ein oder zwei Tiere von der Herde sich verloren haben. Es ist so einfach, hinter einem Felsenvorsprung für ein Schaf den Sichtkontakt zu den anderen zu verlieren. Und wenig später bricht auch der akustische Kontakt ab. Kein Schaf kann aus eigener Kraft mehr dann zu den anderen aufschließen. Es hockt sich nieder, es blökt hilflos vor sich hin. Es macht die Beutegreifer auf sich aufmerksam. Der Hirt muss, solange die Sonne am Himmel steht, wenn er den Schaden entdeckt, den Weg, soweit es geht, nochmal zurücklaufen, in der Hoffnung, er findet das Schaf. Und dann wird er es auf den Schultern zurücktragen. So geht ein Hirte mit einem Vierbeiner um, der zu seiner Herde gehört. Was Jesus meint, ist doppelt. Wir alle sind Teile der Herde Gottes, aber warum? Bloß weil wir Zweibeiner sind, sind wir grausamer, als wir mit jedem Tier umgehen müssten und könnten. Weil Menschen einen freien Willen haben, weil ihnen Gesetze Gottes gegeben wurde, weil sie aus eigener Kraft das Gute, das sie erkannt haben und wissen, tun müssen. Das soll die Rechtfertigung sein. Sind Menschen nicht genauso hilflos? Gibt's irgendjemanden, der freiwillig Böses tut? Habt ihr das schon je gesehen? Ein Schaf, das freiwillig von den anderen wegläuft? Menschen, die sich asozial machen, lieber im Gefängnis sitzen, als auf der Straße zu leben? Gibt's überhaupt irgendein Böses, das in dieser Form freiwillig gewollt würde? Was eigentlich steckt dahinter? An Minderwertigkeitsgefühlen, an Erniedrigungen, an Schwäche, an Angst, an Abgelehntheit, an Einsamkeit, an Unverständnis. Und wie heilt man all das im Hintergrund? Wie weit muss man laufen, um einen Verlorenen zu finden? Wie viel Glück muss man haben, wenn man ihn endlich entdeckt? Wie viel Geduld braucht man, ihn buchstäblich zurückzutragen auf den Schultern? Alles, was wir Psychotherapie heute nennen, ist nichts weiter als eine Oberflächenausgabe von einer Haltung, die wir als Christen im Sinne Jesu unbedingt als eine Kulturrevolution weitertragen müssten. So wäre es zu verstehen. Das Leben Jesu dauert in der öffentlichen Wirksamkeit kaum 2 Jahre. Dann steht die Hinrichtung fest. Er ist gemeingefährlich, ein Ruhestörer, den man beseitigen muss. Und dann taucht im Leben Jesu eine zweite Frage auf, nicht mehr wie lebt man mit der Angst vor der Schuld, sondern wie lebt man vor der Angst der Nichtigkeit. In 2 Richtungen kann diese Vernichtungsangst sich ausbreiten. Einmal in Richtung der Natur, die uns hervorgebracht hat, aber nicht wirklich meint. Alle situativen Gefahrenmomente, die wir mit Angst belegen, totalisieren sich im Gegenüber der Natur, der wir nie entrinnen kommen. Und die uns zur Sterblichkeit bestimmt hat, Bertha Lanfi hat völlig recht, schon mit der Mehrzelligkeit kommt der Tod, mit dem Bewusstsein aber die Angst vor dem Tod. Wer sind wir, wenn wir nichts sind, biblisch geredet, als Staub, aus dem wir genommen sind? Wie entdecken wir den Atem Gottes, der in uns weht und uns in Wirklichkeit belebt? Wie gewinnen wir eine Würde gegenüber einer Natur, der wir absolut gleichgültig sind? Und dasselbe kann man sagen gegenüber der menschlichen Geschichte und Gesellschaft. Es kommt auf uns nicht an, außer wir täten irgendetwas, das bemerkenswert ist, indem wir uns nützlich machen, indem wir davon wegkommen, schädliche, lästige, überzählige Parasiten zu sein. Auch dazu ein kleines Beispiel. Eine Frau erlebte im Schatten ihres eigenen Vaters, der sie sehr streng erzog, und in der Gebrechlichkeit ihres Körpers, der genetisch bedingt mit endlosem Schmerz gezeichnet war, dass sie förmlich darum betteln musste, zum Leben zugelassen zu werden. Und fast wie in dem vorhin genannten Beispiel haben sie einen Menschen vor sich mit unendlich viel gutem Willen, mit dem ständigen Flehen, mindestens doch geduldet zu sein, nicht gemocht, das wäre viel zu viel, nicht geliebt, nicht geachtet, geduldet, am Rande, irgendwo als Mauerblümchen, wenigstens dies. Dann steigern sich die Ängste bis dahin, dass sie schwer erträglich sind. Und dann bricht ein ganzes Leben auseinander. Sie braucht Hilfe, das weiß sie selber. aber Hilfe in Anspruch zu nehmen, bedeutet noch mehr, andere zu belästigen. Sie ist noch unerwünschter, fühlt sie. Sie bekommt Hilfe. Die Menschen, die es versuchen, tun das sogar gern. Aber für die Frau wächst sogar die Hypothek, noch viel stärker im Grunde unberechtigt zu sein. Ein Mensch, der Hilfe braucht, kann in einer Welt der Unbarmherzigkeit doch gar nicht existieren. Sie tut ja nichts Nützliches. Sie hat überhaupt nichts vollbracht, das sie vorweisen könnte. Eigentlich geht sie den anderen nur auf die Nerven, auf die Überstrapazierung ihres guten Willens. Es wird am Ende, dass sie Hilfe in Anspruch nimmt, Krankenkassengelder benötigt, eine suizidale Tendenz zur Selbstzerstörung. So will ich nicht mehr leben. Wenn es so steht, wie rettet man Menschen aus der Qual ihrer Unberechtigtheit angesichts ihrer Nichtigkeit, ihrer Nichtswürdigkeit? Sie merken, dass das Schuldthema jetzt umschlägt in eine Art von Selbstverurteilung, die sich aufs ganze Leben bezieht. Dann ist die menschliche Gesellschaft neben der Natur das Sprachrohr einer Dauerverurteilung. Projizieren Sie das jetzt in das Leben Jesu hinein, haben Sie, was in den kommenden Tagen auch im Rahmen der Kirche an Gründonnerstagabend eigentlich in der Nacht wie eine Feier der Erinnerung begangen wird. Es ist die Szene im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums in Gethsemane. Es ist die Frage Jesu, was sein Bemühen, in die Welt der Menschen Güte zu tragen im Namen Gottes, was er selber an Wert und Berechtigung dabei hat. Man wird ihn dafür töten, so viel steht fest. Man wird ihm vorhalten, dass er Menschen geheilt hat, schön und gut. Aber das steht schon im 3. Kapitel des Markus-Evangeliums. Im Namen Baal-Sebuls, des Obersten der Satane, heilt er die Menschen. Sie Schwarzmagie. So kann man mit Menschen nicht umgehen. Es richtet sich gegen das Gesetz, also ist es gegen Gott, also ist es vom Teufel. Mag es ja Menschen heilen, trotzdem ist es Satansdienst. Und solche muss man töten. Wer in eine Welt der Angst versucht, Vertrauen zu bringen, lässt den ganzen Eispalast der Kälte abschmelzen. Es bricht alles weg. Ich kann mich erinnern an eine Ordensschwester, die vor vielen Jahren mal am Körper zitternd sagte, ich komme nicht mehr zu Ihnen. Und ich war sehr erstaunt, weil bis dahin hatte sie oft gebettelt, gar nicht oft genug kommen zu können. Nein, sagte sie, Sie wissen nicht, was in mir vor sich geht. Und zeigte dann auf die Eisblumen am Fenster. Plötzlich sagte sie, so bin ich. Ich verstand nicht, was sie meinte, aber sie erläuterte es. Meine ganze Seele ist wie gefrorenes Wasser. Es sieht schön aus. Es hat eine Ordnung. Es ist immer sauber. Fast scheint es, wie wären da Blumen, die lebten. Mein ganzes Leben war nichts als Kälte und Zwang. Morgens, wenn die Glocke läutet, aufstehen, in die Kirche gehen, beten als bestimmte Pensum, dann abarbeiten, durch den ganzen Tag die Gebetszeiten einhalten, todmüde ins Bett fallen, der nächste Tag wie der gestrige und immer so weiter. Jetzt komme ich zu Ihnen und es ist, wie wenn das alles wegschmilzt. Wer bin ich denn? Nicht einmal mehr eine Eisblume, es wird am Ende gar nichts sein. Selbst was mir da in Ordnung und Halt gegeben hat, schwindet. Ich habe solche Angst davor. Dann bin ich ja nichts mehr. Ich mochte der Frau versichern, dass all die rinnenden Tränen, die milderen Anhauchen der Eisblumen, wenn sie die Erde berühren, gerade wie im Frühling, neue Schönheit dem Erdboden entlocken werden. Die Wiesen werden sich überziehen mit Morastienflüssigkeiten auf den Feldwegen, nicht leicht zu begehen, aber mit einer üppig sprießenden neuen Lebendigkeit, in dem alles erwacht. Wir beide wissen überhaupt nicht, wie viel Schönheit in ihrer Seele liegt, nur dass sie hervorbrechen wird. Wir müssen nur so weitermachen, glaubte ich, ihr versprechen zu können. Irgendwann ging sie aus dem Orden raus. Dann sagte man ihr, sie hat einen Mann kennengelernt, nur daran kann es liegen. Das stimmte nicht. Sie hatte sich selber kennengelernt. Ein Stückchen Wahrheit. Eine Form der Erkenntnis Gottes. In einer Güte, die so wie bis dahin in allen Gebeten zwar anklang, aber nie gefühlt werden durfte. Jesus wollte, dass Menschen von der Angst vor Gott hinübergeführt würden in ein Vertrauen, das nicht mehr zu erschüttern wäre. Aber nun, wenn darauf das Todesurteil steht, was dann mit ihm selber? Diese Angst ist doppelt so groß, weil wenn doch alles vergeblich war, die Menschheit selber endlos leiden wird. Es wird immer neue Grausamkeiten geben, gerechtfertigt scheinbar durch entsprechende Ideologie, immer neue Kriege geben, natürlich gegen das Böse. Statt dass man sie überwindet, wird man es vernichten und zerbomben. Diese verstehen nur die Sprache der Gewalt, also Bomben über Bagdad, über Mosul, über Aleppo, über was sie wollen. Töten, wegradieren der Bösen. So wird das weitergehen. Man wird sogar sagen, so war es immer, so sind die Menschen, anders kann es gar nicht werden, alles andere ist irreal, utopisch, darf überhaupt nicht anders werden. Kaiser Augustus und seine Legionäre ordnen die Welt, aber doch nicht Fantastereien. Wenn es so ist, wie viel an Unheil und Grausamkeit und Blut muss über die Menschen noch kommen. Diese bebende Angst. Und wer ist man selber? Die Legende erzählt, dass ein Engel gekommen sei in dieser Stunde, Jesus nicht zu befreien von dem, was auf ihn sich vorbereitet, zuzukommen, aber mit einem Becher der Stärkung es durchzustehen. Dann haben sie die Antwort auf all die Ängste, mit denen wir leben, im Schatten unseres sicheren Todes. Wer waren wir? Wer sind wir? Alles wartet darauf, dass ein solcher Engel kommt, der uns das Leid nicht abnimmt, aber vermag, uns zu stärken, es durchzutragen. Wie das sein kann, erzählte vor einer Weile mir eine Frau mit einer bitteren Diagnose, sie würde sterben. Und sie sagte, ich sehe mich um und denke daran, was noch vor einem halben Jahr war. Wie viele Dinge konnte ich da? Alles nicht mehr. Was wird sein, in einem halben Jahr bin ich dann überhaupt noch? Wenn ich so denke, ist alles ganz dunkel. Aber dann kann ich auch denken, was ich mal gelesen habe. 14. Kapitel bei Matthäus, sie wusste sogar die Stelle in der Bibel genau. Da ging Petrus aus dem Boot heraus über den See von Genezareth hinüber zu Jesus, der zu ihm kam wie vom anderen Ufer. Er sah den Gang der Wellen unter dem Wogen des Windes, er hörte den Sturm und er bekam Angst. Und unter seinen Füßen öffnete sich der See wie ein Abgrund, ihn zu verschlingen. Als Jesus seine Hand ausstreckte und sie ergriff und zu ihm sprach, du so wenig Vertrauender. Wenn ich die Geschichte sehe, wird es in demselben Raum hell, aber ich brauche eine Hand. Sie wollte sagen, ich kann doch nur leben durch Liebe. Und ein Vertrauen, das trägt, eigentlich noch viel mehr, dass der Tod gar kein Tod ist. Da sind wir in dem zweiten Kern der Überzeugung, die Jesus in diese Welt bringt. Man wird predigen zu Ostern und hat sie sicherlich im Religionsunterricht dahin unterwiesen, dass der Glaube an Auferstehung durch das leere Grab Jesu am dritten Tage nach seiner Hinrichtung auf Golgotha begründet worden sei. Diese Vorstellung ist gründlich falsch. Der Glaube an Auferstehung ist Jahrtausende älter als das Christentum, vor allem im antiken Ägypten, lange, lange vorbereitet mit all den Vorstellungen, die wir ins Christentum aufgenommen haben. Mehr noch, Jesus selber ist unter den Pharisäern erzogen worden in gerade der Gruppe im alten Israel, in der man an die Auferstehung in den Händen Gottes glaubte. Es hat eine eigene Geschichte, die ich jetzt nicht ausführen muss, aber Jesus ist im Glauben an Auferstehung groß geworden. Das ist nicht dasselbe wie im Griechenland, man spricht von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Das ist eine Art von Metaphysik in der Anthropologie. Was die Hebräer meinen, ist, dass unser Leben in den Händen Gottes steht und darin nicht vergehen wird. Und dass Gott treu ist zu uns in seiner Güte. Daran glaubt Jesus unbedingt. Und ich betone das so sehr, weil ich immer wieder sagen höre, es ist doch völlig unerheblich, woran man glaubt. Aus der jenseitigen Welt ist noch niemand wiedergekommen. Das ist alles nicht beweisbar. Und überhaupt, wir Menschen haben einen Körper, der zerfällt. Dazu gehört unser Gehirn. Aus dem Gehirn entsteht unser Bewusstsein. Alles zerfällt. Was soll da überleben? Der Materialismus frisst sich so weit fort, dass er als wissenschaftlich beglaubigt zum Selbstverständnis unserer Kultur inzwischen zählt. Man muss lange leben. Man muss sich krampfen an das Leben. Jeder Tag zählt. Die Ärzte sind dazu da, den Kampf gegen den Tod zu führen, um das Leben, solange es geht. Ob es höchst empfehlenswert ist, an Altersdemenz dahin zu siechen, mag dahingestellt sein, aber Ärzte haben die Pflicht. Es gibt auch kein Ausweichen vor dem Tod. Wir müssen ihn annehmen. In Deutschland spricht die Ethikgesetzgebung genauso. Kein Recht, eigenmächtig zu entscheiden, wann ein Leben enden soll. Wir müssen es durchtragen. Oder müssen wir es vielleicht gar nicht? Dann sollten wir auf die Botschaft Jesu hören. 14. Kapitel des Johannesevangeliums nimmt Jesus Abschied von seinen Jüngern mit dieser Vorstellung: Ich gehe hin, euch Wohnungen zu bereiten, damit, wo ich dann bin, auch ihr sein werdet. Und ich komme zurück, euch zu holen. Wenn es nicht wahr wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Für Jesus ist der Tod ein Durchgang. Und ich behaupte, nur in dieser Hoffnung, in diesem Glauben an Auferstehung in den Händen Gottes, der ganzen Person, war Jesus fähig, von Gethsemane nach Golgotha überhaupt zu gehen. Gäbe es nur dieses Leben, würde man ins Leben zurückstürzen aus Angst vor dem Tod. Paulus kann das so sagen. In Milet hat er auf Leben und Tod, wie ein Kämpfer in der Arena mit wilden Tieren, sich auseinandergesetzt, im Zeugnis für diesen Christus. Und hätte er das nötig gehabt? Er konnte es nur, schreibt Paulus selber, im Glauben an Auferstehung. Einzig eine Hoffnung, die den Tod besiegt, lässt uns in diesem Leben richtig leben. Genauso das große Vorbild des Sokrates. Er geht ins Gefängnis von Athen und hinein in den Tod, in einer Zuversicht, die er seinen Jüngern noch wenige Stunden, bevor er den Schirlingsbecher nimmt, so vermittelt: Wenn die Augen des Körpers sich umdüstern in der Wirkung des Giftes, werden die Augen der Seele sich weiten und er wird endlich seinen wahren Richtern begegnen, nicht den Stümpern im Gerichtshof von Athen, sondern den wahren Richtern, die befinden, wer er, Sokrates, wirklich ist. Und endlich wird die Klarheit, wer wir unter den Augen Gottes sein dürfen. Es ist ein Anspruch, den wir haben als Menschen, endlich zu erfahren, wer wir sind, wer wir hätten sein können, wie wir heranreifen, bei uns selber anzulangen und in Übereinstimmung mit dem Gemeinten uns selber zu vollziehen. In eins geht das auch mit dem Verständnis aller anderen an unserer Seite, ins Unendliche. Wenn Sie irgendeine Vorstellung vom Himmel entwickeln möchten, wäre es diese: ein unendliches Verstehen, ein unendliches Erbarmen, ein Zusammenwachsen in der Reifung eines Glücks, das kein Ende mehr kennt. Und diese Hoffnung verändert die Art, wie wir die paar schattenverwirrten Jahrzehnte der irdischen Existenz durchmessen. Endlich können wir Mut haben. Endlich brauchen wir keinen wirklichen Gefahren auszuweichen. Endlich können und dürfen wir sein, wer wir sind. Und die Kraft dazu gewinnen wir aus dem Vertrauen in die Liebe, die Gott ist und die wir wechselseitig einander schenken. Rainer Maria Rilke konnte vor ungefähr 100 Jahren ein kleines Gedicht in Richtung des Sängers Orpheus schreiben. Orpheus musste erleben, wie in den Brautnacht-Feierstunden die geliebte Eurydike durch einen Schlangenbiss in die Unterwelt des Hades entführt wurde. Und er beschwor mit seinem Gesang Persephone und Hades, die Götter der Unterwelt, sie zurückzugeben. Das missriet. Aber Orpheus, als er selber starb, begegnete der gesuchten Eurydike wieder, untrennbar, Seite an Seite, in alle Ewigkeit. Rilke schreibt in einem kleinen Gedicht mit Blick auf uns selber: Er wusste nur vom Tod, was alle wissen, dass er uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie, nicht fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten. Und als er wusste, dass sie drüben nun ihr Mädchenlächeln hatten und ihre Weise wohlzutun, da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er mit einem jeden durch sie ganz nah verwandt, und ließ die andern reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Wohlgelegene, das immer Süße, und tastete es ab für ihre Füße. Wenn sie hören und glaubten nicht, dann denken sie an den Widerspruch zur Religion. Rilke vor 100 Jahren begreift, dass der Glaube unserer Zeit der reine Materialismus ist. Von drüben ist noch keiner wiedergekommen. Ein ewiges Leben ist eine Illusion, selbst Sigmund Freud hat das geschrieben. Märchen für Kinder, aufgeblähter Narzissmus, die Individuen wollen ewig sein. Das glauben wir. Wie aber, es wäre alles widerlegbar, wenn wir beginnen, einen einzigen Menschen zu lieben und in der Unendlichkeit seiner Würde in die Arme und ins Herz zu schließen. Dann glauben wir den Zynismus absolut gar nicht und beginnen, Gott zu begreifen, der möchte, dass wir sind und nie aufhören wird, uns im Sein zu halten. Und der Tod wäre nur wie ein vorüberhuschender Schatten. Wir aber ahnden schon im Abtasten der Jenseitswelt die Schritte der Geliebten, die auf uns zukommen. Dann schlösse die Liebe ein Band zwischen Zeit und Ewigkeit. Und wir durchmessen diese Welt Schritt für Schritt von Augenblick zu Augenblick als Zonen, in denen der Himmel die Erde berührt. Und es gibt keinen Widerspruch mehr zwischen Gott und Mensch. Kein Widerspruch mehr, sondern besiegt ist die Angst in Vertrauen, so wie Jesus kam, sie uns zu lehren, und wie er sie uns zeigte, indem er es lebte. Lassen Sie mich schließen mit einem anderen kleinen Gedicht von Rainer Maria Rilke. Im Frühling nicht ganz passend scheinbar, ein Herbstgedicht, aber von jemandem, der mit mir sehr befreundet war. Als Lieblingstext auf dem Totenzettel mitgenommen. Ein Mann, der wusste, dass er sterben würde und der auf seinen Tod ging, wie ein Pilot beim Einflug in die Schneise der Landebahn. Fast berechnet auf den Punkt. Er hielt sich an die folgenden Verse. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als wüchsen in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Die Hand da fällt. Und schau dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Wäre ihnen dies Vertrauen in den kommenden Ostertagen, würden es gesegnete Tage sein, und mein Wunsch wäre, es möchte so werden. Dankeschön.
Ihr lieber Herr Drewermann, ganz herzlichen Dank für diesen großartigen, packenden und berührenden Vortrag. Ein Vortrag über diese beiden grundlegenden Formen der Angst schuldig zu sein, einfach aufgrund der Tatsache, wie man ist, und der Angst vor Nichtigkeit und Vernichtung, und dass als Heilung einzig ein Vertrauen in eine Güte, in eine Liebe, dass nur dieses Vertrauen heilt, in diese Güte, in diese Liebe, die keine Bedingungen stellt, die verzeiht, die so akzeptiert, einen so annimmt, so liebt, wie man ist. Und Sie haben das mit zahlreichen Beispielen aus der Psychotherapie und aus den Legenden, aus den Gleichnissen, den Worten von Jesu erzählt. Ganz vielen Dank dafür. Jetzt ist es so, genau.
Das muss ich doch noch loswerden. Der Dank ist ganz auf meiner Seite, denn in Gesamtösterreich gibt es keinen Art wie diesen hier. Dank Herrn Köp, indem ich reden kann über das, was mir wirklich wichtig ist, die Botschaft Jesu. Nirgendwo in ganz Österreich, seitdem im Jahre 1992 die Bischofskonferenz einmütig festgelegt hat, Anweisung an sämtliche kirchenabhängigen Medien, über die man nicht berichten, außer negativ, es war ernsthaft so, und nicht einladen. Alle abhängigen Kirchen, Gehorsam, Institute haben kein Recht, ob Universitäten, Bildungshäuser, was auch immer. Sie sind hier in Feldkirch eine absolute Ausnahme. Darum komme ich so gerne immer wieder hier in Dankbarkeit zu Ihnen.
Ja, es ist so, nach einem solchen Vortrag, die einen, die fühlen sich mehr als beschenkt und möchten auch gerne gehen. Andere haben vielleicht noch die eine oder andere Frage. Darum würde ich vorschlagen, wer gehen will, dass wir ganz kurz eine, zwei Minuten Pausen machen. Keine wirkliche Unterbrechung für Gespräche, aber dass die gehen wollen, auch wirklich gehen können. Und dass wir für die anderen dann noch eine knappe halbe Stunde die Möglichkeit anbieten, Fragen an Eugen Drewermann zu stellen.